unser Produktionsfaktor, wenn du so willst, das klingt wahnsinnig kalt, ist ja am Ende Talent. Also so, wir haben nichts anderes, aus dem wir Leistung erzielen können. Und deswegen gucken wir uns das Thema, wie geht's den Menschen hier, wie fühlen die sich, welche Verbesserungsvorschläge haben die und so. Und wie kommen mehr Menschen und die richtigen Menschen zu uns? Das ist tatsächlich Geschäftsführungsthema, und zwar immer. Also ich würde jetzt tatsächlich behaupten, dass im wöchentlich Geschäftsführungssitzung ist keine Geschäftsführungssitzung ohne einen Blick in ein Thema in diesem Bereich gibt.
Mein heutiger Gast ist Christoph Bornschein. Christoph ist Geschäftsführer und Gründer von TLGG, und das macht ihn zu meinem Vorbild, weil er nach dem Verkauf vor ein paar Jahren an Omnicon, also an globales Netzwerk, letztendlich immer noch drin geblieben ist und einfach die Internationalisierung weitergetrieben hat, sein Unternehmen weiter nach vorne gebracht hat. Super Beispiel dafür. Über Christophs Perspektiven rund um Recruiting, Talentmanagement und so weiter reden wir. Hört euch an, viel Spaß dabei.
Ja, herzlich willkommen, lieber Christoph, in meinem Podcast Direct to Talent. Wir wollen auch hier wieder Recruiting neu denken. Freut mich extrem, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Ja. Schön, dass ich da sein darf. mal in virtuell, wir beide.
Ja, genau. Zu einem Glück sehen wir uns häufig auch persönlich. Und wie immer starte ich mit einer kleinen Anekdote. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, aber irgendwann vor so 6 Jahren, vielleicht 7 Jahren, war ich mal in eurem Office und habe auf einen Termin mit dir gewartet. Und du kamst für einen Termin, der für eine Stunde angelegt war, ungefähr 30 Minuten zu spät. Erinnerst du dich an diesen Tag?
Das Lustige ist, dass ich mich tatsächlich sogar noch an das Setting erinnere, weil ich sitze ungefähr 8 Meter von dem Konferenzraum, in dem das passierte. Und das war in der Zeit, deswegen kann ich mich noch gut erinnern, in der ich immer zu spät war. Wir haben dann die Assistenzprozesse irgendwann verändert, weil ich diese ganze Verspätung aus Tagen, die addierte sich immer so, jetzt funktioniert es besser.
Versprochen. Naja, also mein Punkt war gar nicht, dass du zu spät warst. Mein Punkt war eher, wie kriege ich diesen Pitch jetzt anständig hin? Weil ich hatte ja ein Ziel, ich wollte dich zum Investor machen. Und ja, wir haben es in 15 oder 20 Minuten geschafft. Wir haben danach sogar noch zusammen eine Zigarette geraucht und hatten noch ein bisschen Luft übrig. Also das heißt, es war auf jeden Fall ein sehr effizienter erster Talk zwischen uns beiden. Ja, genau.
Ich bin nach wie vor sehr ungern zu spät, und das war keine Absicht. Mir ist eher das unangenehm.
Ja, okay, haben wir das auch geregelt.
Wenn man zu spät kommt.
Okay, sorry, dass ich damit einsteigen musste. Ich habe eine andere Einstiegsfrage, mit der starte ich gerne. Warum arbeitest du noch?
Das ist eine total gemeine und suggestive Frage, weil sie ja unterstellt, ich müsste nicht. Am Ende lassen wir mal weg, ob oder ob ich nicht muss. Mir macht es einfach wahnsinnig Spaß, Sachen zu machen. So, ich habe ja ein unglaubliches Privileg, vor allen Dingen an Sachen zu arbeiten, die mir unglaublich Spaß machen, mit Menschen wie dir ja auch. Und Teams, die irgendwie toll sind, Unternehmern und so. Also zwei Perspektiven darauf. Perspektive 1, ich habe halt kein Hobby. Perspektive Nummer 2, es macht mir unglaublich Spaß.
Ja, also genau das ist auch das, wie ich dich jedes Mal erlebe, wenn wir Touchpoints haben. Ich freue mich immer, in den Austausch mit dir zu gehen, aber es kommt immer so ein richtiger Drive zurück, und das ist halt geil. Und unser Thema, was wir ja seitdem wir uns kennen, gemeinsam bedienen, ist, wir versuchen, digitale Lösungen, SaaS-Lösungen für Recruiting zu bauen. Wie guckst du denn insgesamt auf diesen Markt, also auf den Recruiting-Markt, auch in der Dynamik, wie er sich verändert hat, jetzt nochmal speziell nach Covid und so weiter?
Das hat ja viel mit dann auch unserer irgendwie gemeinsamen Geschichte zu tun. Und lieber Zuhörer, ja, Robin und ich diskutieren auch manchmal, wenn kein Mikro an ist. am Ende glaube ich, dass wir Sachen diskutiert haben vor 5, 6, 7 Jahren, die jetzt so real sind, wie wir uns die haben kaum vorstellen können vor 5, 6, 7 Jahren. Also dieses ganze Thema, ich weiß noch, wie die Talentkrise und Shortage an Talent eine relativ theoretische Diskussion in einem Markt war, in dem eigentlich irgendwie alle die hatten, die sie wollten oder das zumindest glaubten. Ich glaube, Corona ist dann halt tatsächlich auch über die Lebensmodellveränderung von vielen, ich sehe es ja bei uns im New Yorker Büro, noch mal krasser, als das gerade in Deutschland ist. Mhm. So ein bisschen, ich hasse dieses Wort, das Brennglas gewesen für die Beschleunigung von etwas, was wir gesehen haben. Also nicht nur das makroökonomisch, ja, das passiert ist, was irgendwie immer schon klar war. Es gibt einfach zu wenig Talent für gerade irgendwie moderne Berufe, für moderne Wertschöpfung, sondern das Talent, was es gibt, das bestimmt dann auch noch die Regeln, zu denen gearbeitet wird, was am Ende dann irgendwie nochmal, wenn ich jemanden festanstellen will, eine zweite Dimension von Talentkrise in den ganzen Markt reinbringt. Insofern gucke ich eigentlich nur auf was drauf, was ich schon immer für wahr gehalten habe, wo, glaube ich, unsere Diskussionen manchmal irgendwie theoretisch waren und Leute, die das irgendwie nicht so gesehen haben, uns da komisch fanden. Jetzt ist es dann eben so und du musst es mit keinem mehr diskutieren.
Ja.
Es gibt eine Talentkrise.
Absolut. Und jetzt bist du ja seit mehreren Jahren auch bei uns im Aufsichtsrat, nicht nur Aktionär. Und ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, wie wir im März 2020, also Beginn der Pandemie, erster Lockdown, wie wir da über ein Worst-Case-Szenario nachgedacht haben, sozusagen, weil wir nicht wussten, wie es mit Recruiting insgesamt weitergeht. Wir haben also überlegt, okay, was passiert jetzt eigentlich mit diesem Recruiting-Markt? Keiner wusste es, ehrlich gesagt, damals so ganz genau. Also hören die Unternehmen jetzt auf zu rekrutieren? Ich habe sogar Stimmen gehört damals, jetzt normalisiert sich diese Situation am Arbeitsmarkt endlich mal wieder. Das Gegenteil ist eingetreten, oder?
Ja, und noch schlimmer, ich habe ja die Diskussion also auch irgendwie inspiriert durch euch, auch immer mal wieder geführt, auch immer mal wieder irgendwie mit, weiß nicht, Arbeitsministern und Gewerkschaftsvertretern und so. Wir sehen ja gerade, dass im Prinzip die Lose-Lose-Situation des Talentmarkts eingetreten ist. Also so, machen wir mal diesen Bogen drüber. Du kennst die Diskussion besser als ich, so dieses, die digitale Arbeitslosigkeit, alles wird wegautomatisiert und niemand hat mehr Arbeit und die Heere von Arbeitslosen stehen da rum. Du hast ja gerade an beiden Enden ein Riesenproblem. Fachkräfte in der digitalen Technologiewelt fehlen und was irgendwie keiner hat kommen sehen ist, Klempner fehlen auch. Also wenn du dir, weiß nicht, morgen eine Solarzelle kaufen möchtest, dann bringt dir die vor 2023 keiner aufs Dach. Und dass wir tatsächlich in diesen modernen und bewussten Anführungsstrichen und in den sehr traditionellen Berufen gleichzeitig sehen, dass es viel zu wenig Fachkräfte gibt, ist schon auch nochmal eine Qualität, wie du gesagt hast. Da gab es mehr als nur ein paar Gegenstimmen, wenn man sich mit dieser Frage beschäftigt hat.
Ja, und wir haben uns jetzt in den letzten 2 Jahren gemeinsam auf den Begriff Direct-to-Talent hinbewegt, abgeleitet aus dem E-Commerce Direct-to-Consumer. Siehst du Transfers oder siehst du auch Bruchpunkte zum E-Commerce, also zwischen Recruiting oder moderner People-Arbeit und dem E-Commerce?
Ja, also es gab Momente, als ihr anfingt, darüber zu sprechen, da fand ich dieses Bild schief und so richtig versöhnt bin ich damit noch nicht.
Ich weiß, ja.
Intellektuell verstehe ich, warum das alles Sinn macht. Es ist so ein Direct-to-Talent ist natürlich, macht dich selbst irgendwie zum Produkt des Ganzen. Nichtsdestoweniger, und das sei da auch gesagt, ist es strategisch natürlich genau das Richtige zu sagen, in einer Welt digitaler Plattformen, die ja im Wesentlichen den Intermediär und Vermittler unnötig machen, ist eine Direktheit des Zuganges die entscheidende Größe. Finde ich Direct-to-Talent in dieser E-Commerce, in diesem E-Commerce-Twist die genau richtige Formulierung? Nö. Fällt mir eine bessere ein? Auch nein.
Okay, wir sind auf dem Weg. Lass es uns so abspeichern. Aber mal Butter bei die Fische, wie der Hamburger sagen würde. Wie macht ihr es bei TLGG oder auch in den Companies, in denen du investiert bist? Du hast ja deutlich mehr Schnittpunkte zum Thema Recruiting als TLGG.
Naja, am Ende genauso wie die Kernhypothese bei euch ja auch ist, nur eben mit den Mitteln, die so zur Verfügung stehen. Also TLGG, vielleicht fangen wir da mal an, als dann ja irgendwie kleines, aber relativ reifes Unternehmen, hat natürlich eine Personalabteilung, ein Recruiting-Team, und eine professionalisierte Stellenbesetzung, prozessgetrieben und so weiter, hilft uns das im Speziellen, wenn es jetzt nicht markengetrieben ist, diese eine Rolle in einer sinnvollen Zeit zu besetzen? Oft nicht. Und was machen wir dann? Wir machen Direktansprache, gehen da eher einen klassischen Weg. Also das heißt, wir haben aus der Executive Search kommend eine Kollegin angestellt, die ganz toll ist, die dann Direktansprache macht. Das ist ein nicht unendlich skalierbares Thema, es sei denn, du setzt eben noch mehr so. Also du brauchst eine eigene Headhunter-Organisation, was ja manche Konzerne durchaus machen. Ich glaube, Metro hat das zum Beispiel gemacht, tatsächlich das Recruiting komplett zu inhousen und eben nicht mehr auf Headhunter zu setzen. Und ansonsten ist es bei so Schlüsselrollen häufig, das machst du auch so, so dieses, wer will mit mir arbeiten auf LinkedIn-Posts und dann Distribution über Netzwerk. Also, wie sagt man so, wie würde meine Oma sagen, mit der Hand am Arm. Das funktioniert natürlich irgendwie bei mir dann im Zweifel mal besser, aber dann auch nur bei bestimmten Rollen. Also wir haben jetzt gerade, fängt morgen, übermorgen, gibt es den 31.05. Ja, es gibt den 31.05. Mhm. Fängt übermorgen an. Meine Referentin, meine strategische Referentin, die haben wir tatsächlich über einen LinkedIn-Post gefunden, aber eben arbeitet mit mir zusammen, das kann ich gut irgendwie kommunizieren. Da gibt es dann irgendwie Netzwerkempfehlungen. Funktioniert das bei einer Stelle, die ich mir jetzt beliebig aussuchen würde, die dann auch noch Spezialistentum erfordert? Nein. Ja. Und sehe ich das in meinem Portfolio, dass das funktioniert? Nein. Und da schließen ja die beiden Dimensionen unseres Gesprächs aneinander. Die Time to hire ist bei, glaube ich, allen dramatisch länger geworden.
Ja.
Je spezieller es wird, desto länger dann natürlich. Sehr logisch.
Ja, und ich habe die These, das hat mir Miriam Wohlfahrt zum Beispiel genauso geschildert, dass sie auch Positionen, die um sie rum sind, natürlich super über sich selbst als Person und weil sie auch für etwas steht, rekrutieren kann oder zumindestens die Awareness darauf schaffen kann, dass die richtigen Leute sich dann möglicherweise bewerben. Je weiter weg das von einem Founder oder einer Founderin geht, die entsprechend für etwas steht, desto schwieriger wird's dann auch wieder. Und desto weniger skalierbar ist das Ganze. Und jetzt hast du ja bei dem Beispiel TLGG noch den Vorteil, ich würde jetzt mal behaupten, ihr seid schon eine sehr starke Brand in dem Kosmos, in dem ihr euch bewegt. Das heißt, man hat euch auf dem Schirm. Wenn man in diesen Bereich möchte, dann spielt ihr in dem Bereich auch Champions League. Jetzt aber den Transfer einmal zu kleineren oder unbekannteren Unternehmen, wo wahrscheinlich auch viele Zuhörer dabei sind, die vielleicht eher bei einem Mittelständler auf der Schwäbischen Alb arbeiten und versuchen, Recruiting zu betreiben oder eben auch in einem Startup, was noch niemand kennt, wo auch der Founder vielleicht noch gar nicht so die Brand hat. Siehst du ja auch viel, weil ich weiß, dass du sehr umtriebig bist im Bereich Investitionsfinanzierung.
Ich Miriam Stellen ausschreiben. Und Miriam hat tatsächlich für bestimmte Rollen wirklich lange warten müssen, bis sie die besetzt hat.
Ja, absolut. Aber wie siehst du es da? Also was ist dein Tipp oder dein Take für das Recruiting, wenn man jetzt nicht TLGG heißt und in einer bestimmten Branche schon einfach einen guten Namen hat?
Na, insgesamt, was wir sehen, das sehe ich ja auch im Kundenstamm von TLGG, dieses ganze Thema Employer Brand und Employer Brand Entwicklung ist natürlich so heiß wie nie zuvor. Also ohne irgendwie Kunden zu verraten, kann ich schon sagen, dass wir wahrscheinlich noch nie so viele Employer Branding Anfragen auf der Agenturseite von TLGG hatten wie jetzt gerade. Also das ist so, ich glaube, das ist inzwischen wirklich verstanden, dass die Inszenierung deiner Arbeitgebermarke plötzlich strategisch wird. Das war es lange nicht. Mhm. Was du dann natürlich siehst, und das ist ja auch die Diskussion, die wir haben, Agenturleistung versus Standardsoftware, eine Arbeitgebermarke zu bauen, ist natürlich irgendwie das ist Manufaktur, das ist für jeden Einzelnen. Die große Frage ist eben dann, was hängst du da für ein Tooling dahinter? Wie bedient sich das? Und das ist jetzt so, es wird dann schnell Jubelpersertum. Da ist natürlich eine Marktineffizienz, wo dann nicht mehr viel kommt. Also insofern, um deine Frage genau zu beantworten, Teil 1 ist, deine Arbeitgebermarke ist genauso wichtig wie deine Produktmarke, investier entsprechend. Und ich glaube, da fangen, ist der Mittelsteller von der Schwäbischen Alb jetzt derjenige, der da investiert, weniger, sind es aber auch kleinere Firmen als jetzt irgendwie die Weltmarke, auf jeden Fall, ja. Sieht man deutlich mehr. In der zweiten Dimension geht es natürlich darum zu sagen, wie professionalisierst du eigentlich deinen Prozess, dein Tooling. Und dann hast du häufig auch noch ein Thema, das ist jetzt nicht dein Thema, und das heißt, wie wirst du überhaupt anschlussfähig auf einer kulturellen Ebene? Mhm. Was wir schon sehen ist, viele Unternehmen haben ja die Aspiration, Menschen zu hiren, die dann aber so anders sind als die da schon sind, dass ich mich immer frage, bleiben die denn da auch langfristig?
Ja,
also
ja.
Wenn du im Mittelständler auf der Schwäbischen Alb bist und suchst irgendwie ein großes Online-Marketing-Team, ich denke mir das natürlich irgendwie aus, dann sollte man sich schon die Frage stellen, wie fühlt sich denn jemand, den du aus Berlin für am Ende auch wahrscheinlich viel Geld hirest, A, bei dir auf der Schwäbischen Alb, hat er vielleicht Bock irgendwie nicht physisch zu, also diese ganze Frage von, was musst du kulturell tun, damit die dann möglicherweise auch finden, dass deine Heimat ist, die interessant ist, das ist wahrscheinlich so neben dem ganzen Tooling- und Prozessthema das am wenigsten diskutierte Thema. Ich glaube, wir sind, was die Reife des Marktes angeht, inzwischen angekommen bei das große Buzzword Employer Branding, das ist irgendwie verstanden. dann danach kommen ja noch viele Schritte, die nicht so verstanden sind.
Hundertprozentig. Also ich bin ja aus allem, was ich sehe, sehr stark beim Thema Jobbranding, statt, also dass die Summe der Jobs nachher die Employer-Brand wird, aber der einzelne Job muss auch eine einzelne Brand in dem Sinne von einer Einzigartigkeit, Uniqueness bekommen.
Das ist ja auch, das schließt ja so ein bisschen auch den Kreis zu wie Miriam und ich heiern. Das Jobbranding, deswegen funktioniert es ja auch nicht für jeden Job, ist eben ein, ich suche jemanden, der mit mir zusammen arbeitet. Das skaliert natürlich irgendwie nicht, wenn ich sage, ich suche jemanden bei unserer Firma und ganz sicher, du bekommst mich nie zu Gesicht.
Ja.
Das geht natürlich für niemanden bei uns. Mich bekommen die alle zu Gesicht.
Genau. Okay, dann schließen sich daran für mich, eine Frage schließt sich an, die hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm für den Podcast, aber da scheinst du prädestiniert für zu sein. Wie baut man denn heutzutage eine gute Employer-Brand auf? Macht man das klassisch, wie wir es in der Uni, Markenbildung, top-down, also ich gehe von irgendeinem Kernleistungsversprechen der Gesamtmarke aus, breche das auf Job-Families runter und gehe dann noch auf Jobs in den Adaptionen, oder macht man das heute anders?
Ja, also A, schöner Prozess, wenn er in der echten Welt mal so, also so am Ende stellt sich ja erstmal eine Frage, und das hat viel mit, wie entwickelst du heute insgesamt Marken zu tun, nämlich umgekehrt. Also so dieses, da sitzt der einsame Markendenker auf dem Berg und sendet eine Marke nach unten, ist ja insgesamt tot. Ja. Sondern wenn du das irgendwie customer-centric machst, und deswegen ist diese Kundenanalogie schon durchaus irgendwie relevant, also auch eure E-Commerce-Analogie, dann ist es eben tatsächlich talent-centric. Also die große Frage ist eben tatsächlich, in der Welt, in der meine Talente und meine Zielpersona wohnt, wie sieht die eigentlich nochmal gerade aus, wie muss ich eigentlich über Verpackungsmaschinen made auf der Schwäbischen Alb, und Verpackungsmaschinen sind total made up, sprechen und nachdenken, und was ist denn eigentlich das Begeisternde darin? Also insofern ist es genauso kundenzentriert in der Welt des Kunden anfangend und genauso experience-driven, wie du eben eine Konsumentenmarke machen würdest. Also die zwei, sagen wir mal, goldenen Regeln, ich bin da weit weg davon, goldene Regeln zu haben, ist eben so dieses inszenierst, mach's anfassbar, schaff eine Vorstellungswelt davon, was erwartet denjenigen, der das dann machen will, überhaupt, und schaff Oberfläche mit demjenigen in der Welt desjenigen. Also es ist mehr um den, als es um dich ist.
Ja. Kann ich komplett nachvollziehen, wobei glaub mir, was ich so höre und sehe, gibt's noch sehr viele, die das sehr theoretisch top-down denken und auch eine Employer-Brand dann erstmal sozusagen sich einschließen über ein paar Wochen und das dann eher theoretisch erarbeiten. Ich glaube auch, dass man sehr stark aus der Recruiter- oder beziehungsweise viel stärker Bewerber- oder Mitarbeiterinnen-Perspektive denken muss. Wenn wir jetzt mal noch ein konkreter werden, hast du gerade davon gesprochen, eine Employer-Brand hat irgendwie Awareness, so wie jede Marke, und Leute werden darauf aufmerksam, und dann kommt ja dieser eine Moment, wo man jemanden kennenlernt. Das würde man jetzt mal so allgemein beschreiben als die Recruiterin oder den Recruiter. Dieser Job wird in Deutschland von, habe ich gelesen, 13.000 Menschen ungefähr ausgeübt, und davon sind 70-80% Frauen. Was fällt dir zur Jobbeschreibung einer Rekruterin ein?
Übrigens bei uns, ich nur kurze Reflexion, sogar 100% Frauen. Wie werden die gezählt? Also ja, egal.
Ich glaube, das ging nach Titel tatsächlich an der Stelle.
Am Ende ist es so ein bisschen, das ist jedenfalls die Art, wie ich neige, darüber nachzudenken, der Moment, wo du bei uns mit einer Recruiterin, denn es sind Recruiterinnen, zu tun hast, ist der Moment, wo wir dir die Visitenkarte dieser Firma in die Hand drücken. Also was uns wichtig ist, ist, dass die tatsächlich in der Lage sind, dir deutlich zu machen, was kannst du hier erwarten, was kannst du nicht erwarten, was für ein Job erwartet dich, und sind eher so Navigator über das dich erwartende Experience, das Wort ist scheiße, aber die dich erwartende Erfahrung, wenn du diesen Job, den sie gerade im Angebot haben, mitbringst. Also es ist so ein bisschen, also im besten Fall und nur auf diesen Moment bezogen, weil was die sonst vorher machen, ist natürlich irgendwie Kandidaten screenen, Kandidaten sortieren, qualifizieren und so, sind sie unser Gesicht an den Talentmarkt nach außen, im allerbesten Sinne. Und ja, deswegen sind die da. Das jetzt, hast du jetzt deine Hypothese bestätigt, dass ich so viel gesagt habe, wie Anja gesagt hat?
Nee. Bei Anja Hindel von Dikonium ging es noch viel stärker auch in die ganzen Skills rein. Da kommen wir gleich nochmal. Also was müssen die eigentlich können? Ich habe zu Anja am Ende gesagt, das sind ja Heroes. Also was die alles können müssten theoretisch. Lass uns da kurz bleiben. Also was müssen die denn bei euch können, um diesen Job zu kriegen? Und ist das für euch eher ein Einstiegsjob oder macht ihr den bewusst auf einem gewissen Erfahrungslevel?
Der ist bei uns, also es ist natürlich auch, wir haben auch Junior-Recruiters und so, also es bei uns ist, wir sind da gerade auf dem Weg, daraus eine echte Karriere zu machen. Insofern, so musst du da schon was können und es gibt auch Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten, aber wie gesagt, wir bauen das gerade erst. Und was du können musst, ist tatsächlich ein Sensorium für zwei zentrale Fragen haben. Und nur auf die kommt es an, nämlich die Übersetzungsleistung von der Anforderung deines Businesspartners, die ja eine fachliche ist. Also kann die Person, die vor dir sitzt, das? Und die zweite ist, das ist bei uns jetzt im Besonderen extrem wichtig, das Sensorium für den kulturellen Fit zu haben. Da kommt dann aber danach noch, bei uns heißt es Gelbcheck, drei Runden weiter. Du bist halt tatsächlich die erste Person, die überprüfen muss, ist deine kulturelle Anschlussfähigkeit an diese, man kann sagen, WG oder Waldorf-Kindergarten, den wir TWG nennen, gegeben. Also die beiden Werkzeuge, das einzuschätzen, müssen die mitbringen. Das ist auch die Kernfähigkeit.
Ja.
Und der hier übrigens gerade im Hintergrund, Christoph Rief, war 11, unsere Personalchefin.
Ja.
Fitzt gerade an mir vorbei.
Braucht Hilfe bei irgendwas.
Die freute sich einfach nur, mich zu sehen.
Okay, cool. Du hast ja gerade erzählt, du warst jetzt 4 Wochen nicht im Office, auch das gehört ja dazu, also das Thema Remote-Rekrutieren hat sich dadurch bei euch was wesentlich verändert, dass ihr jetzt irgendwie deutschlandweit, europaweit, global einstellt oder war das vorher schon so?
Wir machen das, haben das zum Teil vorher schon gemacht. Was sich tatsächlich verändert hat, ist, früher wollten die alle immer unbedingt nach Berlin kommen. Das ist nicht mehr in allen Fällen so. Ist immer noch so. Berlin ist immer noch, ist ja auch Sommer. Da weiß keiner, wie schlimm es hier im Winter ist. deswegen wollte ich schon auch in der Tendenz viel Lust nach Berlin zu ziehen. Aber nicht mehr alle. Und früher war das schon irgendwie alle. So, für uns hat es zwei Sachen bedeutet. Nummer eins, wir gucken uns das ganze Thema flexible Arbeitszeitmodelle an, sind jetzt gerade dabei, so eine Whitelist zu machen, weil es wahnsinnig komplex ist, Sozial- und Arbeitsrecht von allen europäischen Ländern drauf zu haben, eine Whitelist von Ländern, in denen du sein kannst, wenn du für uns arbeitest. Manche sind so kompliziert, dass du da lieber niemanden hast. Und das Zweite ist vor allen Dingen kulturelle Anbindung. Also wir haben eine sehr physische Kultur, ich habe ja Waldorf Kindergarten oder Wohngemeinschaft gesagt, die sehr über die Kultur findet am Ort statt. Wie kriegst du diese Kultur, dieses Versprechen an gelebten Werten eigentlich in einer Welt übersetzt, in der jemand irgendwie im Zweifel, wenn er sie irgendwo wohnt, viermal im Jahr die Firma sieht?
Ja, wie kriegt ihr es hin?
Also viel Eventigkeit in Teams für die ganze Firma, also so dieses ganze Thema Retreat skalieren ist eins, was ganz weit oben auf dem Zettel steht und ansonsten ist es immer noch viel Experiment. Also sind wir an einem Punkt, wo ich sage, das ist jetzt alles großartig und so funktioniert es jetzt? Nee, noch nicht. Es ist schon so, dass wir noch viel an Konzeptarbeit reinstecken mit der Frage von, wie kriegen wir das eigentlich tatsächlich hin, dass punktuelles Zusammenkommen denselben kulturellen Anschluss macht, wie das früher, wir hängen ja alle zusammen rum und abends gibt's Bier.
Ja, sehe ich komplett. Habt ihr Erfahrungen damit gemacht, irgendwie wieder eine Office-Pflicht einzuführen oder bewusst auch nicht? Ich meine, da sind ja einige mit auf die Nase gefallen, wir haben es nicht gemacht.
Nee, also Pflicht, das hat auch was mit meiner Autoritätsvorstellung zu tun, ich bin nicht so ein Pflichtfan. wir schaffen, also die Philosophie, die da drin steckt, ist mehr, wir finden es schon gut, wenn Menschen im Büro sind, also es ist eher ein Gründe schaffen, ins Büro zu kommen, weil du eben willst, als Zwang erzeugen, warum Menschen ins Büro kommen.
Ja.
Ich fände es schon gut, wenn irgendwie jede es schaffen würde, irgendwie so einmal in der Woche im Büro zu sein, zweimal in der Woche. Ich bin dann aber auf der anderen Seite, wenn ich mir irgendwie überlege, ich würde das jetzt zur Regel erlassen wollen, auch so, bin ich derjenige, der jetzt Regeln erlassen sollte? Das ist irgendwie cool und das finde ich eben nicht cool.
Ja, Ja, also TRGG ist, glaube ich, insgesamt einfach eine mega spannende Brand. Ich glaube, jeder sollte sich damit auch mal beschäftigen, wie ihr das als Arbeitgeber lebt, also Brand, als Employer-Brand in dem Sinne. Ihr habt da natürlich riesen Vorteile, weil ihr es von der Gründerseite ausgehend sozusagen schon immer so lebt, wie sich der Markt eigentlich heute entwickelt. Ne? Also da kommt der Puck halt klar in eure Richtung, glaube ich. Das könnt ihr gut nutzen. Lass uns nochmal zurückgehen zum Thema Recruiting. Wie viel von dem, wie ihr heute rekrutiert, siehst du in 5 Jahren noch, ohne vielleicht genau zu wissen, wo sich das hinentwickelt. Aber du hast gerade über das Prozessuale gesprochen, Interview Nummer 1 vielleicht mit Recruiter, so wäre es jetzt klassisch, Recruiterin. Dann Skillcheck mit jemandem aus der Fachabteilung in der Regel. Dann gibt's vielleicht nochmal einen Culture-Check. Das wäre dann so die dritte Stufe. Dann gibt's einen Arbeitsvertrag. Dieser Arbeitsvertrag wird dann verhandelt, unterschrieben und dann ist yay. Und dann dauert's 3 Monate, je nach Kündigungsfrist, bis diese Person dann anfängt. Und dann beginnt das Onboarding. So würde ich jetzt mal einen klassischen Recruiting-Prozess beschreiben.
Wow. Das schon mal von einem gehört.
Ich habe das tatsächlich jetzt einmal komplett anders auseinandergebaut und wieder zusammengebaut. Ich mache mal kurz das Beispiel und dann gehen wir auf meine Frage zurück. Also was ich jetzt gemacht habe, ich habe SDRs, Sales Development Representatives, rekrutiert. Wir brauchten 10, um unsere Business-Ziele zu erreichen. Und ich habe mir diese ganzen Module genommen und einmal anders zusammengebaut. Und zwar wie folgt. Ich habe angefangen mit einem Stellenprofil, wo wir jetzt aus den Daten wissen, dass jemand das 7 Minuten im Schnitt sich anguckt. Da sind Videos drauf vom Vorgesetzten, vom Kollegen, von mir zum Thema Kultur. Der Arbeitsvertrag ist dort drauf in der Summary, damit es nachher keine Überraschungen gibt. Das Gehalt ist logischerweise mit drauf. Was wir da drauf haben, sind dann wirklich fundierte Erfahrungsberichte, was auch keinen Spaß macht an dem Job, und Dinge, die sozusagen eine hohe Trendschärfe haben sollen bei den Leuten, die sich dann überhaupt interessieren. Der erste Step, nachdem du dich interessierst, ist dann eine sogenannte TC Insights Hour. Wo Kollegen und der Vorgesetzte, in dem Fall auch noch ich, dann drin sind 1 Stunde und immer zur Lunchzeit alle 14 Tage und du kannst uns löchern. Das bedeutet, wir drehen es quasi um, also und mehrere Kandidaten, Kandidatinnen gleichzeitig. Das geht natürlich, weil es keine Konkurrenzsituation ist, sondern weil wir viele einstellen wollen. Das heißt, es ist eine sehr schöne Atmosphäre, wo wir gelernt haben, die Leute achten mehr darauf, wie wir mit denen interagieren, als was dann auch gesagt wird. Das ist teilweise Wiederholung von dem, was auch schon draufsteht, aber es geht mehr um das Feeling sozusagen. Danach fragen wir, also sagen wir auch wirklich, wie hoch die Messlatte für uns liegt, was die Kriterien sind. Wenn du es wirklich willst, dann schreib mir in dem Fall, ich habe das jetzt mal selber ausprobiert, schreib mir eine WhatsApp, beziehungsweise schick mir eine Voice. Sag mir, warum du den Job willst und sag mir, was du verdienen musst, damit du happy bist. Das heißt, ich ziehe die Verhandlung quasi, Vertrag war ja vorher schon drauf, aber ich ziehe die inhaltliche Verhandlung um den Cent und um das den Firmenwagen, den es dafür nicht gibt, ziehe ich quasi schon mal davor und hatte bis dahin sozusagen null, jetzt aus Arbeitgeberperspektive null individuellen Aufwand und aus Bewerberperspektive keine Zeitverschwendung in Interviews. So, dann schicken wir uns 3, 4 Voice-Nachrichten hin und her. Ich kann unter uns sagen, ich lerne da wahnsinnig viel natürlich, wie die Person auch mit mir dann interagiert. Eine Verhandlung wird über mehrere Stufen geteilt und ist nicht unter diesem Druckpunkt, in der halben Stunde muss ich jetzt verhandeln. Und dann kommt der letzte Schritt und das ist das Eigentliche, was man jetzt unter Recruiting sehen würde. Ich habe den Case ganz am Ende. Das bedeutet, vor dem Case haben wir alle Fakten geklärt. Es gibt eigentlich nur noch danach Yes, No. Und dann machen wir den Case. Und dann können wir halt auch auf dem Niveau ansetzen im Case, sage ich auch ganz klar, ob jemand sich seniorig sieht, regular, juniorig, je nachdem, wo das Gehalt angesiedelt sein soll, kann ich eben auch die Fragen stellen und entsprechend tiefer reingehen. Und dann gibt's direkt nach dem Case in 24 Stunden Vertrag. Oder nicht. So, also das heißt, ich habe die Komponenten einmal genommen, neu zusammengesetzt. Kannst du dir vorstellen, dass sich Recruiting insgesamt in so eine Richtung entwickelt, um einerseits persönlich und andererseits aber auch fachlich anders skalierbar Recruiting zu betreiben? Oder wie denkst du dazu?
Die Frage ist jetzt ein bisschen, ist es skalierbar oder ist es einfach nur anders? Ja? Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt zum Nadelöhr von Interaktionen werden würde, dann weißt du, so skalierbar ist nicht. Weil bis ich mit 10 Kandidatinnen Voice Messages ausgetauscht habe, das wird nicht schneller davon, wirklich
ja,
nicht.
Ja.
Lass mich das anders beantworten. Kann ich ein Recruiting sehen, was basierend auf klaren KPIs den Prozess andersrum strukturiert, weil man irgendwie feststellt, die Conversion Rate von Menschen, die du wahnsinnig gerne im Team haben willst, wird dann besser. Voll, so weil ich überhaupt keinen, so muss das bei uns in der Reihenfolge passieren, in der es bei uns passiert. Nö, muss es nicht. Wäre dann für mich im Zweifel einfach ein Case von, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass wir großartige Menschen besser heiren, oder tut sie das nicht? So,
ja,
also,
insofern,
ich hänge ja an keinem bestimmten Prozess fest, sondern einem, der funktioniert. Die Frage wäre so ein bisschen, du hast ja immer keinen AB-Test, wie viel erfolgreicher ist dein Prozess eigentlich gegen den klassischen Prozess?
Ja, und damit sind wir bei genau der Brücke. Jetzt reden wir ja, seit wir uns kennen, sehr, sehr viel über Zahlen, Daten, Fakten, auch über natürlich Recruiting-KPIs und über andere Zahlen, über Business-KPIs und die Rolle von Recruiting fürs Business. Ich habe gelernt, dass die normalen, durchschnittlichen Recruiter und Recruiterinnen gar nicht so diesen Anschluss an die Geschäftsführung direkt haben. Das heißt, der Business-Impact der eigenen Leistung ist oft gar nicht so bewusst. Kannst du für uns einmal die Brücke aus deiner Sicht darstellen? Du hast jetzt gerade, genau, es muss halt irgendwie zahlengetrieben sein. Jede Veränderung braucht einen Proof of Concept auf Zahlenbasis. Guckst du dir Recruiting-Zahlen an? Welche sind das? Und wie ist die Brücke für dich als Geschäftsführer, Investor zum Recruiting?
Jetzt geht es ja so ein bisschen, nur damit ich nicht immer Recruiterin sage, Claudia heißt unsere Head of Recruiting. Mhm. Dann haben wir jetzt einmal, kann ich jetzt über Claudia sprechen,
Hallo
Claudia.
Hallo Claudia. Hallo Claudia.
Also Claudia hat tatsächlich, ist es genug, weiß ich gar nicht genau, aber das ganze Thema Recruiting, Talent Health, auch derer, die ja schon da sind und so, der Mudometer des gesamten Teams und so, der hat extrem viel Geschäftsführungs-Airtime hier, weil wir sind ja, und das unterscheidet uns dann doch ein bisschen von der Verpackungsmaschinenfabrik auf der Schwäbischen Alb, unser Produktionsfaktor, wenn du so willst, das klingt wahnsinnig kalt, ist ja am Ende Talent. Also so, wir haben nichts anderes, aus dem wir Leistung erzielen können. Und deswegen gucken wir uns das Thema, wie geht's den Menschen hier, wie fühlen die sich, welche Verbesserungsvorschläge haben die und so. Und wie kommen mehr Menschen und die richtigen Menschen zu uns? Das ist tatsächlich Geschäftsführungsthema, und zwar immer. Also ich würde jetzt tatsächlich behaupten, dass im wöchentlichen Geschäftsführungssitzung ist keine Geschäftsführungssitzung ohne einen Blick in ein Thema in diesem Bereich gibt.
Okay,
also,
krass.
Tatsächlich krass. So. Also bei uns gibt es auch tatsächlich einen monatlichen Pulse-Check. Wir gucken uns so dieses Thema Zufriedenheit, Zufriedenheitsentwicklung sehr eng an, sind da sehr datengestützt. Jede Woche gibt es, so also gucken wir das ganze Thema immer einmal die Woche an, aber von Zufriedenheit über Besetzung von Stellen, über offene Stellen und so gibt es immer ein Thema, was einmal die Woche irgendwie stattfindet.
Mhm.
Also, aber wie gesagt, es ist so, wahrscheinlich, wenn ich der Hersteller von Verpackungsmaschinen auf der Schwäbischen Alb wäre, wäre das auch anders, weil Menschen in dem Geschäftsmodell eine andere Rolle spielen.
Mhm. Okay, ja, ich glaube, das beschreibt ziemlich gut, wie der Markt da tickt. Ich habe auch das Gefühl, je näher am Umsatz die vakante Stelle letztendlich ist, also je mehr Umsatz flöten geht dadurch, dass ich keine Stellenbesetzung habe, desto höher ist es natürlich in der Geschäftsführung dann auch priorisiert.
Ja, das ist halt nur 100% abhängig.
Ja, ja.
Also wenn ich, nehmen wir jetzt nur, damit ich nicht irgendwie in bestehende Kontexte reingucke, aber nehmen wir irgendeine Spezialrolle, die jetzt von einem Kunden nachgefragt wird. Nur wenn ich die besetze, kann ich für den Kunden dieses Thema machen. Also gibt es eine 1:1 Beziehung zwischen der Mensch ist und bleibt da, die Menschin.
Ja.
Und ich mache tatsächlich dieses Projekt oder nicht. Also hier gibt es nichts anderes, was Wert produziert als Menschen.
Ja, dann lass uns noch einmal über so Rahmenbedingungen sprechen, in denen deine Recruiterinnen agieren dürfen. Also ne, man hat ja oft den Fall, dass man jemanden unbedingt haben will, aber man hat auch ein Korsett in Gehalt, in Variabel, in Benefits. Man kann da ja nicht so richtig raus. Gibt es da irgendwie Parameter, Leitlinien, einen Korridor, in dem die sich bewegen können? Was passiert, wenn sie da raus wollen? Können sie dann pitchen, um eine Kandidatin oder einen Kandidaten unbedingt noch zu kriegen? Wie verfahrt ihr damit, aus diesen alten Denkmustern auch rauszubrechen?
Also wir haben für alle Positionen Gehaltsbänder. Die sind ziemlich objektiv nach Erfahrungen, Unternehmenspositionen und so festgelegt. Insofern gibt es da einen Raum, in dem das stattfindet, und ab Abweichung gucken wir uns einzeln an. Also so, da geht es dann eben tatsächlich immer um Begehrlichkeit. Das Problem ist, Abweichungen sind Ungerechtigkeit. Also so, du kommst dann halt relativ schnell dahin, also wenn du so auf der Rückseite dir Themen anguckst, wie Gender Pay Gap beispielsweise, dann ist es eben wahrscheinlich die Wahrheit, dass Männer aggressiver verhandeln als Frauen und deswegen Gender Pay Gaps entstehen. Heißt, du musst auch nach innen ein Korrektiv haben, dann einfach Nein zu sagen. Das ist das Band, in dem Menschen hier bezahlt werden. So werden wir dich auch bezahlen. Ansonsten reißt es ja wieder auf.
Ja.
Also insofern ist es immer so ein, du musst ja immer irgendwie eine Balance finden zwischen dem, der Kandidatin das richtige Angebot machen, aber es im Gesamtkontext eben auch in etwas lassen, wo du übergreifend Fairness hast, um nicht zu sagen, irgendwie das Gegenarbeiten gegen so Themen wie Gender Pay Gap. Und deswegen gucken wir uns die Einzelfälle, die es dann gibt, tatsächlich einzeln ansagen. Aber auch wenn es in der Bandlogik keine objektiven Gründe gibt, warum jemand irgendwie eine Ausnahme erlaubt, nein.
Mhm. Okay, verstanden. Und die Verhandlungen oder habt ihr End-to-End-Recruiting? Also das heißt, ist die Recruiterin auch verantwortlich bis zum Signing?
Ich Prozess, den ich davon sehe, folgen, würde ich sagen. Glaube schon. Ich kann aber 11, die ja hier vorbeigelaufen ist, auch nochmal fragen.
Ja, okay. Ist einfach spannend. Für mich geht es halt darum, diesen Job irgendwie anständig zu beschreiben, weil ich das Gefühl habe, jeder versteht so ein bisschen was anderes darunter. Und das, was du beschreibst, ist ja schon ein sehr, sehr powervoller Job und eine Jobbeschreibung.
Ja, aber wie gesagt, also das ist auch, also man muss auch eine Sache sagen, das Thema Recruiting ist ja natürlich auch die Kerndiskussion. Also die sind auch tief ins Business eingebunden, müssen das auch sein, weil das Business, wenn die es nicht hinkriegen, Stellen zu besetzen, ja, dasjenige ist, was mir dann wiederum sagt, ja, wir konnten irgendwie das, was wir so an Zahlen machen wollten, nicht machen. Also das ist schon insofern speziell, das ist ja eine unfassbare Unmittelbarkeit zwischen dem Recruiting-Erfolg und unserem Erfolg als Unternehmen gibt.
Ja, absolut. Und genau, das gilt dann auch für die gesamte Startup-Branche. Vielleicht noch ein kleiner Transfer da rein und wie du das siehst. Also jetzt Gorillas verkündet, dass sie Großleute freistellen. Ich habe tatsächlich in meiner Funktion hier als CEO eine Excel-Liste bekommen, wo alle Mitarbeiter, die da draufstehen wollten, committed haben, dass sie da draufstehen und also unvorstellbare Zustände sozusagen.
Das ist persönlich das erste Mal hier als, wie hieß denn dieser andere Lieferdienst, der dann Berlin zugemacht hat, da zirkulierten dann auch die Listen von wen kannst du jetzt irgendwie und so, ja.
Also wie siehst du das, das Thema Recruiting oder auch Wachstum, Schrumpfung?
Foodbanner.
Ja, Foodbanner. Ja.
Fing das mal an mit der Excel-Liste.
Okay, die habe ich noch nicht bekommen. Nee, also gibt's da Unterschiede? Ich meine, wir waren jetzt beim Mittelständler, wir waren bei euch als Agentur, aber auch sehr gesetzter Marke. Dann gibt's die ganzen Unternehmen, wie wir ja auch, jetzt im letzten Jahr 40, 50 Member neu dazugewonnen, die halt stark wachsen, aber dann natürlich auch mit der nächsten Wirtschaftskrise möglicherweise oder mit dem nächsten Impact aufs Geschäftsmodell dann auch wieder Leute freisetzen müssen. Wie siehst du das? Gehört das einfach dazu? Müssen die anders denken im Bereich Recruiting?
Naja, ich glaube, wir beide beschreiben das jetzt so als, und ich würde mich ja dem anschließen, als der Lauf der Dinge. So, der läuft halt nicht, müssen die dann irgendwie ihr Team verkleinern. Ich glaube, so ein bisschen ist diese Situation ja aus dem Fokus geraten. Deswegen sind ja auch die Meldungen gerade so groß, kleiner 700 Leute entlassen und so. Ich glaube nicht, dass das in der Breite, in dieser Kategorie von Unternehmen in den letzten Jahren irgendwie jemand daran gedacht hat, dass es passieren könnte, sondern ich glaube, der psychologische Überbau und die Erzählung war ja, alles wächst nur, alles geht nach vorne, sowas gibt's gar nicht.
Ja.
Die ESOPs, die dir versprochen worden sind, die machen dich sowieso reich, weil alle Märkte gehen nach oben. Ich glaube, dieser Moment von, wie heißt dieses schöne Bild, mit der Flut steigen alle Schiffe, der ist halt so ein bisschen vorbei. Ich glaube, so den Menschen, die in der Startup-Welt arbeiten wollen, sind ja weiterhin viele, ist schon sehr zu raten, auch die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells anzugucken. Also jetzt steigen mit der Flut eben nicht mehr alle Schiffe, aber es wird auch nicht alles untergehen. Nur weil Gorillas jetzt irgendwie ein nüchternes Unternehmen ist, was ehrlich gesagt nicht erst in letzter Woche stattgefunden hat, sondern schon viel länger, ist jetzt die Startup-Welt ernüchternd. Es gibt ja irgendwie Unternehmen mit Substanz. Und das ist schon das, was du glaube ich, auch im Recruiting-Markt ein bisschen merkst. Auf der einen Seite wird eben die Agilität, Dynamik und das Aufregen eines Startups geschätzt. Auf der anderen Seite finden Menschen schon gut, wenn du A, nicht bescheuert behandelt wirst und B, nicht das nächste Mal, wenn der Wind dreht, wieder vor der Tür stehst.
Ja.
Und es wird denen helfen, die Substanz haben.
Ja. Ja.
Also natürlich alles Gemeine, was ich über Gorillas sagen wollte, schon gesagt.
Jetzt hast du noch ein Schlagwort benutzt, das nehmen wir als letzte Frage. Den Mythos VSOP. Ich tue mich seit 10 Jahren schwer, VSOP, ich sag jetzt mal, der 23-jährigen Absolventin von der Hochschule Fresenius, die möglicherweise hier bei uns anfängt, zu erklären und warum das ein geiles Konzept ist. Ich bin ehrlich gesagt jahrelang daran gescheitert. Wir fahren jetzt einen neuen Ansatz und haben einen jährlichen Marketplace ins Leben gerufen, wo du dein VSOP gegen Cash wieder zurücktauschen kannst, sozusagen, um einfach diesen Bezug zur Realwelt irgendwie mal darzustellen. Das funktioniert jetzt zum ersten Mal so, dass ich das Gefühl habe, alle haben ein Gefühl dafür, was das sein kann. Aber sag mal kurz aus deiner Perspektive, ich glaube, das interessiert wirklich viele, für und wieder von VSOP und was man da falsch und richtig machen kann in 3-4 Minuten, wenn das geht.
Und deswegen ist es wahrscheinlich in Deutschland auch so komisch, ist dieses ganze Thema Mitarbeiterbeteiligung irgendwie kulturell ja hier nicht so wahnsinnig angelegt. Also so, das ist erstmal irgendwie was deine Situation ja so ein bisschen widerspiegelt. Wir sind irgendwie ein Land der Angestellten, wo dieses ganze Thema, du kannst dich auch beteiligen am Erfolg dessen, was du da so tust, jetzt irgendwie eher ungewöhnlich ist und eher bei Publikumsaktiengesellschaften stattfindet, wo du dann irgendwie so auf der obersten Ebene Share-Programme hast. Also erstmal, das ist wahrscheinlich der kulturelle Twist. Und dann ist es so, das ist schon auch ein Stück weit ein Problem, die steuerlichen Probleme rund um VSOP und wie das denn so steuerlich gestellt ist, dass du als ja jemand, der nicht das Unternehmen kontrollierst, trotzdem mit ins Risiko gehst und trotzdem die gesamte Steuerlast trägst zwischendurch mal, ist jetzt auch nicht, also so richtig geil ist nicht. das ist ja auch so ein bisschen so, ich meine, du siehst ja die Sachen, die Christian Miele vom Startup-Verband macht, genau, und Headline,
ja.
Genauso wie ich, so dieses Thema Mitarbeiterbeteiligung steuerlich ein bisschen besser stellen und ein bisschen normaler machen in Deutschland, wäre schon irgendwie gut, hat ja auch irgendwie eine Bindungswirkung, wenn es dein Unternehmen ist. In Unternehmen, wo das gelingt, die benutzen dann aber andere Strukturen als diese ESOP-VSOP Strukturen, entfaltet das schon Kraft. Ich kann ja noch nicht so viel drüber reden, aber ich bin jetzt gerade mit dem Private Equity in einem Thema drin, so, ich probiere es mal so. Und die haben ein sehr, sehr, sehr starkes Mitarbeiterbeteiligungsprogramm, wo auch der Lagerist irgendwie sich beteiligen kann. Und die Energie, die das freisetzt, auch so in Ländern, wo das eben irgendwie normaler ist, wie in den USA, da sind die auch, die ist schon toll. Aber dafür müssen diese Programme irgendwie besser funktionieren.
Ja, absolut. Teile ich komplett. Brauchen oder wollen wir jetzt an der Stelle noch nicht weiter vertiefen, aber ich glaube, das könnte auch nochmal ein Thema sein, zu dem wir uns spezifischer unterhalten, weil ich glaube, da können sehr viele von profitieren, gerade auch auf der Mitarbeiterseite, was das eigentlich ist.
Ich bin schnell in einer anderen Diskussion, die ich auch nicht aufmachen, sondern nur mal anteasen will. Also die ganze Frage Recruiting ist natürlich auch getrieben von der Frage, wie innovativ sind wir denn bei Compensation and Benefits? Also was ist denn da eigentlich alles noch an Innovationen möglich? Wie könnte das funktionieren? Ich sag's jetzt. Eine Mobilitätsflatrate wäre doch zum Beispiel eine feine Sache, wie sie Rides macht. Also ich glaube, wir werden entlang der ganzen Kette von Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter binden, stärker integrieren, eben noch wahnsinnig viele innovative Plattformen sehen, weil ja in der Tat so dieses Verständnis davon, dass eine bestimmte Art von Wertschöpfung einfach nicht möglich ist, wenn du eine bestimmte Art von Talent nicht bekommst.
Ja.
Das ist jetzt irgendwie da.
Ja, hundertprozentig. Das werden wir sehr eng weiter verfolgen, lieber Christoph, und wir werden dazu widersprechen. Ich danke dir sehr für die Zeit, die du dir genommen hast, und für die ganze Unterstützung. Freue mich, das bald allen Zuhörerinnen und Zuhörern auszuspielen, und ich sag mal an der Stelle bis bald, lieber Christoph, wir sehen und hören uns, und mach's gut.
Ciao, Robin.
Danke dir, ciao.